Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 6. Folge vom Sommerhaus der Stars.
Let's go!
Franzi, wir sind so richtig verwöhnt, denn wir haben die besten Gästinnen und heute haben wir schon wieder eine hervorragende Gästin dabei und zwar Ida.
Oh, mausig. Hi, voll schön, dass ich dabei sein kann.
Ida, richtig schön, dass du dabei bist und vor allem, dass das so spontan geklappt hat. Ne? Ich glaube, wir haben das letzte Woche kurz mal überlegt, ob wir zusammen eine Folge machen und schon sitzt du heute hier.
Gar kein Problem. Für Trash-TV bin ich sofort bereit, mir alle Termine aus dem Weg zu räumen. Ich finde das total schön. Ich habe ja auf meinem Account leider immer nicht so die Möglichkeit, weil ich dann das Gefühl habe, immer wenn ich über Trash-TV rede, sagen ganz viele Leute, hä, das gucke ich gar nicht. Nee, also keine Ahnung. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass ich da gar keinen Raum habe, da groß drüber zu reden. Und deswegen ist sowas hier ist auf jeden Fall absolute Luxus-Opportunity, die ich sehr gerne wahrnehme.
Das freut mich so zu hören. Du hast gerade schon gesagt, auf deinem Account. Und das ist ein perfektes Stichwort. Denn für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, habe ich eine kleine Vorstellung vorbereitet. Mhm. Die wollte ich mal mit euch teilen.
Da bin ich gespannt.
Hier kommt's. Ich hoffe, die ist akkurat. Du kannst uns danach gerne berichtigen. Viele von euch kennen Ida Sassenberg wahrscheinlich von Instagram, wo sie als Welchie Sassy Beiträge teilt zu den Themen Körperakzeptanz, Feminismus und aber auch der kritischen Einordnung von Reality-TV. Dass ihre Beiträge und Videos so viele Menschen erreichen und auch begeistern, ist aber kein Zufall. Sondern liegt wahrscheinlich auch daran, dass Ida szenische Künste studiert hat, als Regisseurin und Drehbuchautorin schon ihre eigenen Kurzfilme gedreht hat und als Moderatorin und Redakteurin in Funk und Fernsehen gearbeitet hat.
Oh wow, du hast gut recherchiert. Du hast extrem gut recherchiert.
Danke dir. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Jetzt kommt das Highlight. Denn ich habe auch noch gefunden, dass du außerdem noch einen meiner Lebensträume schon verwirklicht hast. Mhm. Denn du warst mit dafür verantwortlich, dass ein sexistisches Gesetz verändert wurde. Denn dein Aktivismus hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Upskirting, also das Fotografieren unter den Rock, in Deutschland verboten wurde.
Das stimmt. Das ist bis heute mein größter Flex.
Ich hoffe, dass ich damit irgendwann in der Zukunft auch mal flexen kann.
Safe. Du, komm einfach vorbei, mach mal zusammen, ist doch gar kein Ding. Schüttel ich doch aus dem Handgelenk so ein Gesetz, gar kein Problem.
Okay, perfekt. Wir schreiben uns auf unsere To-Do-Liste.
Aus Interesse, welches Gesetz würdest du zuerst ändern, wenn du könntest?
Gott, das ist eine schwierige Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, welches ganz oben auf der Liste ist, aber ich kann dir sagen, welches, über was ich als letztes nachgedacht habe. Mhm. Denn als letztes habe ich drüber nachgedacht, dass halt viele Buchhaltungsregeln oder Buchhaltungsgesetze, wie man Sachen abrechnet als Firma oder auch als Privatperson, dass die total sexistisch sind. Weil man kann ja zum Beispiel solche Sachen, die man als Unternehmen macht, so wie wir gehen alle nach der Arbeit zum Whisky trinken, wir nehmen alle irgendwie ein 8-Gänge-Menü und dann setzen wir das als Networking ab. Das kann man halt alles absetzen, weil das ja eine Betriebsausgabe ist. Also diese stereotypisch männlichen Sachen. Wenn aber halt Frauen bei diesen Events dabei sein wollen, und dann eine Babysitterin oder einen Babysitter brauchen für die Zeit, die Kosten dafür, die kann man nicht von der Steuer absetzen. Also man kann den ganze Nacht trinken auf Firmenkosten, aber seine Kinder betreuen lassen nicht.
Krass, das wusste ich nicht.
Und das nur eins von vielen Beispielen. Also das würde ich schon gerne mal verändern lassen.
Ja, okay, komm, lass machen.
Los geht's.
Machen wir. Lass uns noch kurz die Folge zu Ende aufnehmen und dann machen wir das.
Aber ich bin hier noch gar nicht fertig. Denn ich habe außerdem noch rausgefunden, dass du nebenbei irgendwie noch die Zeit findest für deinen eigenen Online-Shop, in dem du Karten und Poster verkaufst.
Ja, das stimmt. Damit habe ich 2021 angefangen, weil ich da eine feministische Weihnachtskartenkollektion rausgebracht habe, weil ich das Gefühl hatte, dass es das noch nicht gibt. Und ich möchte gerne, dass Feministinnen anderen Feministinnen süße Weihnachtskarten schicken können. Genau, deswegen habe ich damit angefangen und mittlerweile habe ich noch ganz, ganz viele andere Motive damit aufgenommen. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut da auch gerne mal vorbei.
Wir verlinken das euch auf jeden Fall in den Shownotes. Ida, bevor wir aber in die Folge starten, müssen wir dir noch eine wichtige Frage stellen, die wir all unseren Gästinnen stellen. Nämlich, was ist deine Beziehung zu Trash?
Ich lieb's. Ich lieb's total. Ich liebe auch das Drama. Ich liebe die Konflikte. Zum einen natürlich, weil da irgendwie so wahnsinnig unterhaltsame Momente entstehen. Also auch dieses, dass dann plötzlich jeder diese Zitate kennt. Also mein Fuß klemmt von Maurice Sommerhaus Staffel 8. Oder was ich immer noch auch wahnsinnig liebe, ist dieser Moment von Gigi, hasch Blatt auf Papier. Das sind natürlich einfach so iconic Momente, die so witzig und so unterhaltsam sind. Das zum einen. Und andererseits, und das ist ja offenbar was, was ihr auch für euch entdeckt habt, dass man darin natürlich ganz viel ablesen kann. Also diese sozialen Interaktionen und wie verhalten sich Menschen übereinander und das eben auch auf eine Art in so einem Rahmen, in dem das natürlich nochmal komplett intensiviert wird und quasi wie so in der Petrischale zu beobachten ist, das finde ich einfach super krass. Und das ja ermöglicht eben auch, ich habe zum Beispiel mir eure letzte Folge angehört zum Sommerhaus, zum Thema Mobbing, das ermöglicht es eben auch, so Sachen, die wir täglich in der Gesellschaft irgendwie sehen und erleben, vielleicht auch einfach besser am Beispiel zu begreifen und zu analysieren. Und diesen Aspekt finde ich wahnsinnig, wahnsinnig unterschätzt an Reality TV. Und ich habe das Gefühl, dass es den aber auch eigentlich erst seit ein paar Jahren gibt. Also ihr ja wahrscheinlich auch, wir sind ja alle so mit Reality aufgewachsen, so Frauentausch und solche Geschichten, wo man ja auch am Ende rausgekriegt hat, dass ganz viel davon total gefaked war und einfach tatsächlich nicht dargestellt hat, was echt war. Und da habe ich das Gefühl, dass wir da schon auch ein Stück näher dran sind mit der Art, wie Reality TV mittlerweile funktioniert.
Würde ich dir zustimmen. Ist zumindest auch mein Gefühl.
Ja, vor allen Dingen, weil ja durch Social Media sich diese Ebene ergeben hat, dass Leute eben auch außerhalb des Formats eine Stimme haben. Also wenn halt irgendwas ganz anders passiert ist, haben die halt mittlerweile eine Möglichkeit, auf ihre eigenen Instagram-Kanäle zu gehen, wo sie irgendwie teilweise 200.000 Follower haben und zu sagen, Moment mal, so und so hat das gar nicht stattgefunden. Und das gleicht natürlich auch ein Stück weit dieses Machtgefälle aus, das vorher geherrscht hat, dass Sender und Produktionsfirmen machen konnten, was sie wollten und niemand den Leuten zugehört hat, die da verbraten und auch verbrannt wurden. Und mittlerweile hast du ja wirklich die Möglichkeit, durch Reality TV dir auch eine Plattform aufzubauen und dir eine komplette Karriere aufzubauen.
Völlig. Und ich finde, also richtig gut, richtig wichtiger Punkt, den du sagtest, dass sich das Machtverhältnis so verschiebt. Und ich finde das auch dadurch, dass das ja jetzt tatsächlich wie so ein Job ist und man Leute immer wieder in mehreren Formaten sieht. Dadurch ist es ja auch total so gekommen, dass es nochmal klarer wird, dass Menschen verschiedene Seiten haben. Und man sieht ja auch schon, finde ich, verschiedene Seiten von verschiedenen Menschen in verschiedenen Formaten. Und das manchmal positiv. Ich glaube, bei Cecilia war das ja so, bei Cecilia Azoro, dass die vielleicht vor ein paar Monaten noch nicht so gut weggekommen ist und dann auf einmal Kampf der Reality Stars für die alles verändert hat und auf einmal alle Leute gesagt haben, oh ja, die ist ja doch richtig cool.
Auch für ihren Best Buddy Maurice war es ja ganz genauso. Also nach dem Sommerhaus fanden den vielleicht alle witzig, aber cool oder nett fand den zu dem Zeitpunkt noch niemand.
Mhm. Und aber genau das andere Gegenteilige, ne, das zum Beispiel, ich glaube, André Mangold ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Der Traum-Bachelor war auf jeden Fall auch meiner. Und ja, dann nach dem Sommerhaus, ja, wir eine ganz andere Seite von dem auf jeden Fall gesehen haben.
Ja, oder jetzt gerade ganz aktuell Lukas bei Prominent getrennt.
Mhm.
Also das war ja auch jemand, wo für den ich so damals dachte bei der Bachelorette, den muss die nehmen, das ist ja so ein toller Typ. Und bei Prominent getrennt habe ich mir wirklich gedacht, okay, was ist mit dir los, Junge? Also gerade so dieses Auf und Ab, diese Aufstiege und Abstiege von Menschen auch, das ist so wahnsinnig spannend. Sehen wir jetzt im Sommerhaus auch gerade, habe ich das Gefühl.
Immer perfektes Stichwort. Bevor wir in die Folge an sich reinschatten, wir haben zwei Kategorien am Anfang. Wir haben einmal Worte der Kohorte, wo wir so ein bisschen die ZuhörerInnen-Nachrichten und Reaktionen nochmal nachbesprechen. Mhm. Die skippen wir heute und schieben die auf nächste Woche, weil wir haben ja schon so einen vollen Agenda. Aber abgefragt müssen wir auf jeden Fall einmal machen. Denn wir haben letzte Woche, haben wir beide geschlussfolgert, irgendwie ist tatsächlich fast kein Paar dabei, was so richtig die Sympathieträger sind. Zumindest für uns nicht. und dass wir tatsächlich das auch am meisten Umut und Emma vielleicht gönnen würden, da zu siegen. Und wir haben mal die Kohorte gefragt, was die denken. Und ich würde euch beide, Franzi und Ida, euch mal raten lassen, was ihr denkt, wie abgestimmt wurde. Wem gönnen unsere Zuhörenden aktuell den Sieg am meisten?
Also meine Wette ist auch auf jeden Fall ganz, ganz groß bei Umut und Emma, weil das einfach meine privatpersönliche Meinung widerspiegelt und ich deshalb glaube, dass die Leute das auch so sehen.
Ich glaube auch Umut und Emma, aber jetzt will ich irgendwie was anderes sagen. Wir können nicht alle Umut und Emma sagen. Vielleicht noch Theresia und Stefan. Aber ich weiß nicht.
Sehr guter Guess. Umut und Emma mit 32% liegen die bei uns vorne. Dicht gefolgt von Oliver und Jill und Theresia und Stefan, die jeweils 22% gekriegt haben. Sam und Raffi noch mit 12% und die anderen haben alle irgendwas zwischen 0 und 4%.
Aber das ist, glaube ich, auch, das spielt eben auch diese Aufstiegsgeschichte, die du gerade erwähnt hast, mit rein. Also dass Umut und Emma, die sind ins Sommerhaus gegangen, die konnten nur gewinnen. Die hatten an dem Zeitpunkt nichts mehr zu verlieren. Jeder hat die gehasst, weil er hat seine Freundin betrogen. Sie war auch nicht Sympathieträgerin Nummer 1. Und genau an dem Punkt musst du eigentlich ins Sommerhaus gehen. Also das haben wir ja letztes Jahr genauso gesehen bei Alex Petrovic und Vanessa. Die konnten nur gewinnen. Und ich frage mich eigentlich, warum andere Leute ins Sommerhaus gehen, die bis zu dem Zeitpunkt eigentlich eine okay stabile Karriere hatten, weil dann kannst du eigentlich nur verlieren.
Was würdest du sagen, wer ist bis jetzt der größte Verlierer?
Also ich würde sagen, ganz große Verlierer für mich waren auf jeden Fall Theresia und Stefan. Und zwar nicht, weil sie quasi das Schlimmste gemacht haben von allem, aber ich glaube, weil deren Fall am tiefsten war. Weil Theresia war ja wirklich jemand, den man kannte als so der Sonnenschein und die Liebe und die Nette und die Sympathische. Und die Seite, die wir von ihr gesehen haben, dass sie sich an diesem Mobbing so beteiligt und dass die auch so fies werden kann, das war, glaube ich, eine Seite von ihr, die sie mal lieber für sich behalten hätte. Also ich glaube nicht, dass das Sommerhaus ihrer Karriere gut getan hat. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine Gloria angucken, die hat natürlich da auch jetzt keine Glanzleistung abgeliefert. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie groß verloren hat, weil die war vorher halt auch nicht die krasseste Sympathieträgerin. Also die macht eigentlich das weiter, was man schon bereits von ihr erwartet.
Ich habe das Gefühl, dass sich so Glorias Bild schon verbessert hat. Was aber, glaube ich, auch nicht nur allein ihr Verdienst jetzt im Sommerhaus war, sondern auch einfach, was ihr echt in die Karten gespielt hat, dass der Nicola sich so schlecht bei Are You The One verhalten hat, ne? Oder?
Hast du das Gefühl?
Ja, habe ich schon das Gefühl, dass jetzt, dass vor allem, habe ich gesehen, dass als viele Leute Are You The One geguckt haben, dass da schon einige Stimmen waren, die gesagt haben, okay, jetzt verstehen wir Gloria besser. Wir haben immer alle gedacht, Gloria ist verrückt, aber wenn man sich mit dem Nicola, jetzt wo wir sehen, wie er sich hier verhält, können wir die vielleicht doch ein bisschen besser verstehen.
Ah, okay, spannend.
Hattest du nicht das Gefühl?
Also ich glaube schon, dass man gewisserweise Verständnis dafür entwickelt hat, was sie ja schon immer über ihn gesagt hat. Der ist irgendwie so ein Schluffi und der hat keine eigene Meinung und der kriegt nichts zustande und ich habe dem all seine Bewerbungen geschrieben. Also das sind, glaube ich, Dinge, bei denen man jetzt im Nachhinein sagen konnte, oh ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil das bei Aito ja auch so war, dass er es nicht irgendwie mal hingekriegt hat, einer anderen Frau Nein zu sagen oder da sehr wischiwaschi war und man so das Gefühl hatte, hast du irgendwie mal eine eigene, entwickel doch mal eine Haltung. Mhm. Und deswegen kann ich ein Stück weit verstehen, dass Leute jetzt Verständnis dafür entwickelt haben. Gleichzeitig finde ich es aber auch absurd, weil so, wie sie damals mit ihm umgegangen ist und die Art von Respektlosigkeit und abwertendem Verhalten, das sie ihm gezeigt hat, ist, glaube ich, eins, was sowieso mit nichts zu entschuldigen ist. Also egal, wie sehr du jemanden verachtest oder wie sehr du jemanden nicht mehr ernst nehmen kannst, dann mach halt Schluss. Dann sei einfach nicht mehr mit dem, die waren ja sogar verheiratet, dann sei einfach nicht mehr mit dem zusammen, aber es ist halt nicht okay, so über jemand anders zu sprechen. Deswegen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein Softspot für Gloria geweckt hat. Ich glaube eher, dass Leute ein Mitleid mit Gloria entwickelt haben, aufgrund dessen, wie ihr jetziger Partner mit ihr umgeht. Dass man da dann irgendwie so denkt, ach ja, die Maus, das hat sie auch nicht verdient.
Okay, das ist eine perfekte Überleitung in die Folge rein, würde ich sagen. Und Franzi, ich gebe damit das Mikro dann mal an dich. Denn du hast ja, glaube ich, eine Main-Plot-Summary vorbereitet.
Das habe ich. Soll ich mal starten?
Unbedingt. Was passiert in Folge 6 vom Sommerhaus der Stars?
Beim Bällebrettspielen saven sich Alessia und Jan, woraufhin Emma Umut anschreit und abwertet, bis beide weinen. Die geheime Allianz aus Theresia und Sam blüht alles auf. Oliver versucht, Raoul in eine neue Allianz zu ziehen Und damit ist der Punkt gekommen. Niemand vertraut niemandem mehr. Sam sieht es als seine Aufgabe an, Umut vor seiner Entmannung zu warnen, da Emma psychopathisch sei. Und Gloria versteht sich jetzt als Mediationsbeauftragte der Allianz. Emma ballert aber zurück. Sam hält sich aus den von ihm angezettelten Attacken auf Emma raus, woraufhin Theresia enttäuscht von ihm ist und große Gefühle fühlt. Gloria weiß nicht mehr, wer sie sein soll und denkt, sie braucht Michaels Oberhand, um sie in Zaun zu halten. Beim blinden Autoparcours bleiben Sam und Raffi im Stroh hängen. Vanessa sagt, Raul wäre besser in dem Spiel, weil er ein Mann ist. Und Oliver und Jill ziehen alle ab. Und bei der Nominierung werden die Fädenzieher Raul und Vanessa rausgeschmissen. Was Raul damit erklärt, dass alle anderen psychische Schäden hätten. Das war's.
Franzi, ich liebe schon wieder alles darin. Und ich liebe, wie die Folge gestartet ist. Denn die startet ja mit Raul, der völlig verunsichert ist. Hat nicht auch die letzte Folge schon so gestartet?
Ein verunsicherter Raul. Hätte man auch nicht gedacht.
Hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
Aber der hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Ja, der wollte halt irgendwie den André Mangold aus Staffel 5 machen und versuchen, sich da selber die Krone aufzusetzen. Und das ist halt einfach ein bisschen gescheitert, weil Leute das halt nicht mögen. Also es wurde ja auch am Ende dann in der Nominierung ganz viel von dem Strippenzieher gesprochen und dass Leute sich nicht zu Marionetten machen lassen wollen, das ist halt einfach tatsächlich so. Ich glaube, er ist da reingekommen und hat sich für klüger gehalten als alle anderen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, wenn du dich in so einen Raum begibst, zu denken, du bist klüger als alle anderen.
Voll. Ich habe auch schon ja bei The 50 immer gesagt zu dir, Dina, dass ich ja glaube, dass die beste Strategie ist, erstmal unauffällig zu sein und dann schon auch Allianzen zu bilden, aber vor allen Dingen nicht, ja, so das Strippenzieher-Ding, ich glaube, das fällt erstmal auch dann negativ auf.
Mhm. Und ich fand ja auch richtig spannend dieses Gespräch, was der Raul dann mit dem Oliver hatte im Garten, wo die so ein bisschen so ein, ja, das sah für mich aus wie so dieses typische, wie dieser typische Gentleman's Talk, wo die irgendwie ihre Taktik dann so versuchen zusammen zu besprechen. Und da habe ich mich auch wieder gefragt, wieso sehen wir eigentlich immer nur irgendwelche Männer, die taktieren?
Ja, weil Tessa weg ist.
Naja, und weil wir auch wirklich genau die Situation schon hatten. Ich weiß nicht genau, in welcher Folge das war, aber wo die Vanessa mit ins Badezimmer kam und meinte so, hey, kann ich jetzt hier auch mal mit besprechen? Und es dann hieß, ja, du stehst draußen, schmiere. Also das ist ja auch einfach ein absolut großer Scherz. Das ist ja irgendwie weder eine Beziehung auf Augenhöhe, noch ist das teamstrategisch so wahnsinnig klug.
Voll. Und ähnlich war es ja mit Alessia und Jan letztes Mal. Da ist die Alessia ja auch total ausgerastet, weil der Jan sie einfach ignoriert hat in seinen strategischen Entscheidungen.
Und ich liebe deswegen umso mehr, dass das total nach hinten losgeht. Denn ich glaube, wenn die einfach mal ihre Frauen hätten taktieren lassen, dass es dann vielleicht für die ein bisschen besser ausgegangen wäre, oder?
Ja, also ich finde auch dieses Selbstbewusstsein, mit dem er da ja steht, an seiner Kippe zieht und sagt, das werdet ihr nicht hinkriegen, da werdet ihr nicht genug Stimmen auf eurer Seite haben. Und am Ende ist ja der Witz, ich habe mir tatsächlich heute die Nominierung nochmal angeguckt, sie haben ja von Oliver und Jill die Stimme gar nicht bekommen. Also der Raul hat ja tatsächlich geschafft, den im Garten davon zu überzeugen, dass er nicht genug Stimmen gegen sich haben wird. Deswegen ist eine dieser vier Stimmen nicht mal Oliver und Jill, sondern es waren am Ende Emma und Umut. Es waren Alessia und Jan, es waren Sam und Raffi und es waren Theresia und Stefan. Also wirklich drei Leute aus seiner eigenen Allianz, die sich gegen ihn gewandt haben. Also so phänomenal, was nach hinten losgegangen. Das habe ich noch nie gesehen. Und ich kann mir vorstellen, guess, wild guess, dass deshalb auch RTL diesmal so confident war, dieses Mobbing auszustrahlen. Weil man sich ja eigentlich gedacht hat, wie können die das schon wieder zulassen? Wie können die nach diesem Shitstorm in Staffel 5 mit André Mangold und Eva, wie können die das schon wieder durchgehen lassen? Und ich habe die Vermutung, dass das so ein Ding ist von, ja, ja, wir zeigen dieses Mobbing, aber dadurch, dass wir am Ende dann auch zeigen, wie sehr das nach hinten losgeht und wie sehr quasi diese Allianz ihr Payback bekommt, ist es dann quasi wieder im Gleichgewicht. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das der Grund war, warum RTL gesagt hat, na, Moment, wir lassen das mal laufen, wartet mal ab, es wird noch richtig gut.
Da könntest du total recht haben, denn ich finde, man sieht ja ganz klare Unterschiede zu dieser berüchtigten Eva-Staffel zum Beispiel, wo es ja wirklich diese Gruppe war gegen Eva und es war einfach unangenehm und schrecklich zuzugucken. Und in dieser Staffel, und ich liebe das wirklich, hat man das Gefühl, es dreht sich einfach jede Folge nochmal neu.
Voll. Absolut.
Und die Gewinner sind irgendwie immer Umut und Emma.
Die ja witzigerweise von Stefan am Anfang betitelt wurden als die, die so dumm sind und die aus einer niedrigeren Bildungsschicht kommen und die tatsächlich da am besten taktieren. und aber gleichzeitig es schaffen, auch authentisch zu bleiben.
Sehe ich auch so.
Bin ich bei euch. Emma und Umut sind für mich, glaube ich, auch eins der Hauptthemen in dieser Folge. Und ich würde sagen, dass wir mal in diese Spielsituation einsteigen. Ich fasse das mal eben für euch zusammen. Und zwar gibt es ja dieses Spiel, wo man auf allen Vieren irgendwie diese Blöcke transportieren muss. Da treten immer zwei Paare gegeneinander an. Und es klappt bei Emma und Umut nicht ganz so gut, kann man sagen, würde ich so zusammenfassen. Und daraufhin flippt die Emma völlig aus und fängt an, den Umut zu beschimpfen. Ich habe mir ein paar Zitate rausgeschrieben. Es fällt unter anderem, dass sie ihn beleidigt als du Lusche, dass sie schreit links, rechts, halt die Fresse. Sie beleidigt ihn als Körperklaus. Sie äfft ihn richtig fies nach und am Ende beschimpft sie ihn, glaube ich, auch als du Opfer. Und es ist auf jeden Fall einfach sehr viel Wut und sehr viel Aggressivität. Und das sieht man auch nochmal, als sie dann auf diesem Weg zurücklaufen vom Spiel, als sie zum Haus zurücklaufen, sieht man immer noch so diese Aggressivität und die Wut in Emmas Blick. Und ich glaube, wenn ich mir so die Kommentare im Internet ansehe, hat das auch viel mit Leuten ausgelöst und die hat dafür auch sehr, sehr viel Kritik eingesteckt.
Was ja vielleicht auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass wir es vielleicht nicht so gewöhnt sind, Frauen wütend zu sehen, junge Frauen dazu noch wütend zu sehen. Also ich möchte da ihr beleidigendes Verhalten und die Art, wie sie mit Umut an der Stelle umgeht, gar nicht entschuldigen. Das ist auf jeden Fall respektlos und so sollte man weder mit einer Person umgehen, mit der man in einer Partnerschaft ist, noch mit irgendeiner anderen Person, weil das einfach nicht okay ist. Und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass wir darauf so viel intensiver reagieren und das so viel verwerflicher ist, schon auch damit zu tun hat, dass das nicht dem Bild entspricht, das wir normalerweise kennen und uns wünschen, dass man bei einem Mann dann vielleicht sehr viel schneller sagen würde, naja, der ist halt sehr kompetitiv, dem ist das halt wichtig zu gewinnen, der vergisst sich dann halt auch mal, da können einmal die Nerven irgendwie durchgehen. Und bei ihr hat man aber das Gefühl, nee, sie müsste irgendwie lieb und fürsorglich sein und auf gar keinen Fall sollte ihr so ein Ausrutscher passieren.
Voll. Ich finde die Vertragungsszene zwischen den beiden irgendwie ganz süß. Wie die da zusammen im Bett liegen und irgendwie sie ganz doll weint und dann auch sagt so, dass es eigentlich nicht gegen ihn geht und dass es irgendwie, sie hat das ja auch in der Folge vorher schon mal beschrieben als, das ist Energie und die muss einfach raus. Und ja, irgendwie fand ich das ganz doll niedlich.
Das hat mich tatsächlich auch sehr an mich selbst erinnert, also gerade auch in dem Alter. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich solche Situationen auch mal mit meinem Partner hatte, mit dem ich ja jetzt mittlerweile seit 9 Jahren zusammen bin und wo ich erstmal sagen würde, dass wir eine sehr gesunde und harmonische Beziehung führen. Aber gerade am Anfang der Beziehung reibt man sich halt manchmal an Themen auf, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Und auch gerade bei mir ist zum Beispiel Aggression ein sehr, sehr großes Thema. Also ich bin auch eine sehr expressive Person, die schnell sauer wird. Und ich bin mittlerweile über 30, so kann ich das irgendwie gut im Zaum halten und weiß auch, wie ich das rechtzeitig channele und rechtzeitig quasi in kleinen Dosen rausgebe, bevor ich so frustriert bin, dass ich dann halt einfach platze, weil ich natürlich nicht möchte, dass ich in einer Beziehung lebe, in der mein Partner permanent Angst vor mir hat. Aber ich kann mich dran erinnern, genau in dem Alter, in dem Emma war, nämlich Anfang 20, hatte ich auch manchmal nach Streits oder in Streits das Gefühl, ich kann mir gerade nicht helfen. Und das ist ein Satz, den sie an der Stelle auch sagt. Ich habe es mir heute extra nochmal angeguckt, dass sie dann sagt, ich kann manchmal nicht aus meiner Haut. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, das kann ich so gut verstehen. Also das hatte ich genau in dem Alter und auch mit meinem Partner, dass ich manchmal so wütend war und dann hinterher auch natürlich geweint haben und gesagt habe, es tut mir leid, ich bin gerade noch so wütend, ich weiß nicht wohin damit. Ich weiß, dass es gerade nicht fair ist, dass du das abkriegst und in der Art, dass du das nicht verdient hast, dass es kein Mensch verdient hat, aber ich stehe hier mit diesem riesigen Haufen Wut und Frustration und weiß nicht wohin damit. Und das ist, glaube ich, was jetzt viele schon so sehr bewerten als, ah, okay, die sollten nicht zusammen sein. Das ist eine toxische Beziehung, das ist ganz schlimm. Die sollten sich trennen. Und ich sehe das auch, jedes positive Pärchenfoto, das die irgendwie voneinander teilen auf Instagram, wird immer kommentiert mit, wir haben ganz genau gesehen, wie eure Beziehung wirklich ist. Und ich glaube halt, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass das ein Problem ist, was die zwei angehen müssen, weil das kann so nicht bleiben. Weil wenn das so bleibt, dann geht das tatsächlich halt in Richtung von eine Machtgefälle von emotionalem Missbrauch. Aber ich glaube tatsächlich, dass die zwei, ist nur mein privatpersönliches Gefühl. Ich bin keine, im Gegensatz zu euch, bin ich keine Psychologin, niemand, der da irgendwie krass wissenschaftlichen Background hat. Nur mein ganz persönliches Gefühl ist, dass die zwei sehr, sehr, sehr viel Liebe und aufrichtige Gefühle füreinander haben und eigentlich auch großen Respekt füreinander haben. Das merkt man in Situationen, wo andere versuchen, auf den jeweils anderen loszugehen und die sich voreinander werfen und sich gegenseitig verteidigen und füreinander einstehen. Und die haben ja auch total diese süßen Momente. Ich glaube nur, dass die versuchen müssen, diesen Respekt und diese Liebe zu behalten in Situationen, die stressig sind, in Situationen, die sie in irgendeiner Weise triggern. Und das ist ja bei Emma ganz klar dieses Kompetitive. Also wenn man sich auch ihr Instagram-Profil anguckt, die hat in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel Sport gemacht, hat dafür gearbeitet, auch ein Stück weit ihr Körperbild und was sie isst zu kontrollieren und so. Sport ist, glaube ich, so ein Thema. Oder dann da so quasi zu beweisen, dass sie es geschafft hat, ist so ein großes Thema für sie. Und wenn sie dann scheitert, dann hat sie da einfach so einen riesigen Haufen von Wut und Frustration und der Erste, den das trifft, ist Umut. Was ihm halt überhaupt nicht gerecht wird, weil wenn er halt gerade, er sagt ja dann auch immer wieder, aber meine Oberschenkel konnten nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, was soll ich denn machen, wenn meine Oberschenkel nicht mehr können? Was ja auch so relatable ist, weil ich mir denke, ja, natürlich, seine Oberschenkel konnten halt nicht mehr, meine Güte, lass ihn doch jetzt mal in Ruhe. Aber dann kommt sie davon irgendwie nicht runter. Und das ist tatsächlich was, wo ich glaube, dass die beiden daran arbeiten müssen, beziehungsweise sie da auch einfach dran arbeiten muss, wo er ja aber ihr schon ein Stück weit auch hilft, indem er ihr Grenzen setzt und halt sagt, so redest du nicht mit mir, so gehst du nicht mit mir um, wir können weiterreden, wenn du normal mit mir redest. Das ist ja eine ganz, ganz klare Grenze, die er so setzt. Und an einer anderen Stelle holt er sie aber auch wieder ins Boot und sagt, es ist alles gut, ist kein Problem. Ja, ich möchte mich auch entschuldigen. So, und deswegen muss ich tatsächlich sagen, alles, was da so über Emma und Umut gesagt wird mit, oh, das ist eine ganz schlimme Beziehung, die sollten sich trennen, finde ich nicht. Ich glaube, dass die von allen diesen Beziehungen, die wir da sehen, noch am ehesten die Chance haben. Das war jetzt kurz mein, das musste kurz raus, das war mein Emmut-Manifest.
Ich liebe dein Emmut-Manifest und ich finde, ich habe auch das Gefühl, dass sie so viel einstecken müssen im Moment, dass vielleicht ein kleines Emmut-Manifest gar nicht verkehrt ist an dieser Stelle.
Ja, das stimmt, absolut.
Ich finde ganz spannend, dass du auch immer wieder gesagt hast, dass man so viel Frustration bei der Emma sieht. Weil als ich das gesehen habe, hat mich das direkt an so eine ganz bekannte psychologische Theorie erinnert, die nämlich erklären möchte, warum sind Leute aggressiv oder wie kommt es zu aggressivem Verhalten. Und eine der ältesten Theorien, die es da gibt, ist die Frustrations-Aggressions-Hypothese, die eigentlich im Kern besagt, dass Aggression halt ganz oft die Folge ist von Frustration. Und wenn Menschen halt daran gehindert werden, ein Ziel zu erreichen, dass sich das dann halt in aggressivem Verhalten äußern kann. Und als ich diese Szenen von Emma gesehen habe, hatte ich auch das Gefühl, okay, das ist eigentlich ein Paradebeispiel für genau diese Theorie, dass halt einfach, wenn man frustriert ist und dann nicht richtig andere Wege gelernt hat oder vielleicht auch gerade nicht andere Wege parat hat, damit umzugehen, dass sich das dann halt in so eine riesige Aggression umschwenken kann. Ich finde, ja, das finde ich, dass man das da relativ gut gesehen hat. Man muss jetzt aber sagen, dass dieses Modell, diese Frustrations-Aggressions-Hypothese, dass sie schon relativ alt ist, ich glaube in den 40er Jahren hat sich jemand die ausgedacht. Und seitdem hat sich da einiges getan, denn natürlich so die Frage, wieso werden Leute aggressiv, wieso flippen Leute aus, ist natürlich was, was PsychologInnen total beschäftigt. Und eins von den neueren Modellen, das geht ein bisschen mehr in die Tiefe, das fand ich an der Stelle auch total spannend, ist dieses General Aggression Model, also das generelle Aggressionsmodell von Anderson und Buschmann. Und das nimmt so ein bisschen mehr auch die Situation mit rein. Das besagt nämlich, dass die Kombination von inneren Einflüssen, also deiner Persönlichkeit, deiner Überzeugung, in Kombination mit äußeren Einflüssen, also Stress oder Provokation, den inneren Zustand in der Situation beeinflussen. Also welche Gefühle und Gedanken man dann in so einer Situation hat. Und dieser innere Zustand, der beeinflusst dann, wie man in einer Situation reagiert. Ob man halt entweder bewusst und kontrolliert reagiert, indem man halt die Situation analysiert und die Aggression, die vielleicht entsteht, unterdrückt. Oder ob man halt impulsiv reagiert. Und das ist dann halt, ohne nachzudenken, einfach in Aggressivität zu verfallen. Und generell dieses generelle Aggressionsmodell zeigt halt dann ganz klar, dass Aggression nicht einfach so spontan entsteht, sondern so eine Kombination aus persönlichen und situativen Faktoren ist. Und ich fand, wenn wir uns die Situation um Emma angucken, dass das eigentlich auch richtig gut dieses Modell darauf passt, ne? Denn ich glaube, wahrscheinlich fällt es der Emma schwer, gerade noch, weil die auch noch sehr jung ist, ihre Emotionen zu regulieren und vor allem so starke Aggressionen zu regulieren. Das würde ich sagen, das vielleicht so ihre Persönlichkeit, dass sie vielleicht relativ impulsiv ist, relativ wenig so Wege hat, mit einer Aggression umzugehen. Dann gibt es diese äußeren Einflüsse. Das ist natürlich eine maximale Stresssituation, diese Spiele, die dann zu diesem Zustand führen, in dem ihre Gefühle sie, glaube ich, einfach so übermannen, dass sie in diese total impulsive Reaktion verfällt. Denn ich finde, wir sehen ja auch ganz klar, wenn die danach mit dem Umut im Bett liegt und die das zusammen reflektieren, dass sehr klar ist, dass das nicht okay ist, dass sie dann weint, dass die einsieht, dass es keine okay Reaktion war. Und das ist halt wirklich, finde ich zumindest, ich sehe da ganz klar einfach eine große Schwierigkeit, in solchen stressigen Momenten Emotionen zu regulieren.
Ja, und diese Situation im Spezifischen war ja, glaube ich, zusätzlich nochmal stressig, als dass sie da jetzt seit Wochen mit Leuten in einem Haus sind, die sie ausgrenzen. Also ich meine, am meisten hat es natürlich Tessa und Jakob getroffen, aber die stehen natürlich auf Mobbingplatz 2. Die ganze Zeit werden sie auf dieses Thema Temptation Island angesprochen. Permanent wird ihre Beziehung hinterfragt. Das heißt, auch beweisen zu müssen, dass man ein gutes Team ist, das liegt da ja auch noch drin, in diesem, wenn wir jetzt nicht das Spiel gewinnen, dann sind wir kein gutes Team. Dann haben die anderen wieder Gründe zu sagen, dass wir keine gute Beziehung führen. Und zusätzlich noch diesen Moment, dass sie sich, glaube ich, extrem gedemütigt gefühlt hat. Und das hat sie auch so formuliert. Uns hat gerade ein 60-Jähriger abgezogen. Und vor allen Dingen dann auch noch der 60-Jährige, der sie ja vorher abgewertet hat und gesagt hat, ihr seid nicht unser Bildungsniveau, ihr seid eigentlich, also schlimmer kann es ja gar nicht sein. Also ich glaube, da kamen für sie so unfassbar viele Faktoren zusammen, dass ich persönlich mich das überhaupt gar nicht wundert, dass ihr da jede Sicherung durchbrennt. Und ich finde es grundsätzlich ja immer erstmal gut, wenn Frauen überhaupt einen Zugang zu ihrer Aggression haben und nicht alles in sich reinfressen. Ich glaube nur, dass Umut das falsche Ziel war. Also vielleicht hätte sie lieber was umtreten sollen. Oder einmal irgendwie, keine Ahnung, auf irgendwas einhauen, auf diese blöden Würfel durch die Gegend schmeißen oder so. Es war halt einfach nicht gerecht, dass es in dem Fall dann ihren Partner trifft, der ja tatsächlich einfach am wenigsten dafür kann, dass die Umstände so sind, wie sie sind.
Mhm. Ich möchte trotzdem bei allem Verständnis, was ich tatsächlich auch habe, weil ich tatsächlich genau wie du, Ida, einen Softspot für Umut und Emma jede Folge noch ein bisschen mehr entwickle, möchte ich schon aber noch einmal dazu sagen, seinen Partner oder seine Partnerin als Opfer zu beleidigen, zu degradieren, das ist psychische Gewalt.
Ja.
Und das ist wirklich überhaupt nicht okay. Und wie du auch schon gesagt hast, ich hoffe, dass sie daran arbeitet. Ich hoffe, dass sie sieht, dass das psychische Gewalt ist. Ich hoffe, dass sie das verändert. Ich hoffe, dass sie jetzt im Nachhinein auch reflektieren können, weil da läuten schon bei mir auch alle Alarmglocken, wenn man sich seinem Partner oder seiner Partnerin so gegenüber verhält. Und ich hoffe, dass sie da einen Weg finden.
Ja, definitiv. Da hast du recht. Das ist ein guter Hinweis.
Ja, du hast aber gerade auch schon gesagt, ne, dass die ja tatsächlich das Mobbing-Ziel Nummer 2 eigentlich sind. Und jetzt wahrscheinlich, wo Tessa und Jakob weg sind, das Mobbing-Ziel Nummer 1. Das wird in dieser Folge nochmal mehr klar denn je, würde ich sagen. Denn als sie vom Spiel kommen, gibt's ja diese Situation um Gloria. Ich fasse das noch einmal für alle die sich nicht mehr dran erinnern können, zusammen. Gloria, Sam und Theresia, die machen einen Plan. Die finden angeblich bedenklich, wie Emma mit Umut umgeht und die wollen das ansprechen. Und die schmieden einen Plan, dass die das zu dritt ansprechen wollen und dass, glaube ich, Gloria starten soll und dann Sam und Theresa ihr Rückendeckung geben sollen und das bekräftigen sollen. Und das ist natürlich die klare Frage erstmal. Denkt ihr, dass das aus einer Sorge heraus passiert?
Gar keinen Fall. Ich glaube, das ist wieder ein strategisches Kleinhalten und deren Beziehung schlecht reden, gerade weil das so ein Gruppending ist. Also es ist ja schon so, wie Emma das auch selber sagt, wenn das aus einer Sorge heraus passiert wäre, dann hätte man das Gespräch anders gesucht und nicht so als wird alle attackieren jetzt dich und dann wäre man auch nicht enttäuscht gewesen, wenn der Sam da nicht mitmacht, weil dann ging es ja gar nicht darum, zusammenzuhalten gegen die.
Ich muss gerade schon, als du es zusammengefasst hast, so lachen, weil das war einfach das absolut peinlichste Manöver, dass man auch dieses Absprechen, dieses vorher schon die Rollen verteilen und zu sagen, okay, also ich würde dann das sagen und dann könntest du sagen, das ist ja fast wie Unterdrückung. Ja, wunderbar, so machen wir es. Und die haben aber absolut nicht damit gerechnet, wie schlagfertig Umut und vor allen Dingen Emma in der Situation sein werden. Und sich das anzugucken, das war auf jeden Fall ein absolutes Fest.
Ich bin völlig bei dir, denn die Gloria leitet ja das Ganze dann ein in der Runde, damit, dass die halt die Emma fragt, glaubt ihr, oder die beide fragt, glaubt ihr, dass das Sommerhaus euch gut tut? Und ich habe die Emma in der Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, so gefeiert, denn es war ja eine ähnliche Situation wieder am ersten Arbeit, wieder am ersten Abend, wo die an diesem Tisch zusammensaßen und die Emma so rausgezogen wird quasi und attackiert wird. In der ersten Folge waren es ja Raul und Sam, würde ich sagen. Und jetzt ist es die Gloria. Und die Emma hier, die lässt das nicht nochmal geschehen. Die schießt direkt knallhart zurück.
She's done das. With this shit. Die hat halt einfach keinen Bock mehr. Die hat, glaube ich, aus der ersten Situation und ausliegenden Tagen hier ordentlich gelernt, dass es nichts mehr bringt, mit irgendwem irgendwie auf gut zu machen. Und die feuert ja dermaßen zurück, aber halt auch mit Argumenten, von denen wir, glaube ich, alle dachten, ja, was hat Gloria gerade für eine Expertise zu bewerten, wer hier eine gesunde Beziehung führt? Absolut.
Ich kenne die Gloria natürlich nicht, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass die Gloria sich schon klein fühlt und dass sie schon auch unsicher ist mit ihrer eigenen Beziehung, weil er ja schon ich würde jetzt sagen, von außen sieht es aus, als würde da einiges schief laufen.
Ich bin der Meinung, die führen nicht mal eine Beziehung, to be honest. Sie führt vielleicht eine mit ihm, aber er führt auf jeden Fall keine mit ihr.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube aber, aus diesem Gefühl heraus will die Gloria sich halt ein bisschen erhöhen, um sich selber besser zu fühlen und möchte dann die Emma klein machen, um sich selber besser zu fühlen. Und ich glaube, weil das halt die Motivation hinter dieser ganzen Aktion ist, würde es, glaube ich, meiner Meinung nach auch überhaupt nichts bringen, mit der jetzt da irgendwie zu diskutieren oder mit der in Dialog zu gehen, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Emma das Einzige gemacht hat, was richtig ist. Wahrscheinlich nicht das Einzige, aber ich glaube, das ist eine sehr gute Strategie, wenn jemand dann einen so angreift, dann nicht in Diskussionen verfallen, so wie sie es am ersten Abend gemacht hat, ne? Denn da hat sie ja versucht, sich zu rechtfertigen und sich zu erklären, sondern halt einfach die Person wieder in ihren Platz.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser Werbepartner heute ist auch wieder Koro. Und ich liebe alles daran.
Ist wirklich ein Highlight.
Falls ihr Koro noch nicht kennt, Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Denn bei Koro, da gibt's gesunde Lebensmittel in Großpackungen, also Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, aber auch so Non-Food-Artikel, wie zum Beispiel diese fancy Mason Jars. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da machen immer alle bei Pinterest ihr Healthy Breakfast rein. Liebe ich. Franzi, ich habe ja während meiner Promotion eine Zeit in New York verbracht und da war gerade so ein richtiger Porridge-Hype und ich bin diesem Porridge-Hype absolut verfallen und um meine Uni herum, das war ja halt, weil es so dieses Studentenviertel war, gab es einfach mega viel, mega geiles Essen, was man so in der Mittagspause sich da holen konnte und da gab es halt auch so einen mega geilen Porridge-Stand und da habe ich mir tatsächlich für $10 jeden Nachmittag ein Porridge gekauft, bis ich irgendwann fast pleite war. Und mir dann gedacht habe, das kann man vielleicht auch mal selber machen. Und das kann man tatsächlich. Und dann kostet es nicht mal 1 Euro. Und ich glaube, ich habe den Porridge jetzt perfektioniert. Und für den perfekten Porridge gibt's einfach alle Zutaten bei Koro. Es gibt Haferflocken. Es gibt jegliche Form von allen möglichen verschiedenen Milchalternativen. Es gibt Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, mit dem man seinen Porridge toppen kann. Koro ist auf jeden Fall Porridge Heaven.
Dina, ich dachte so lange Zeit meines Lebens, dass ich ein Porridge Girl bin. Und ich wollte es immer sein. Ich habe immer alle auf Instagram bewundert und hatte die ganzen Rezepte gepinnt. Und dann stelle ich fest, ich habe totale Haferallergie. Und das ist der Grund, aus dem ich das nie vertragen habe. Und es hat mich so traurig gemacht. Aber auch dafür hat Koro eine Lösung. Denn es gibt so viele Alternativen. Für mich vor allen Dingen ganz besonders. Ich habe ja auch schon von meiner Nussallergie erzählt, dass ganz viel auf Erbsenbasis stattfindet, was der vegane Traum ist für Menschen mit Nuss- und Haferallergie. Es gibt sogar veganes Proteinpulver auf Erbsenbasis und das ist auch mega lecker. Und damit kann man so Porridge-Alternativen herstellen. Und für mich ist das wirklich ganz besonders, weil es gar nicht so leicht ist, mit all diesen Allergien irgendwie gut einzukaufen. Aber Koro hat alles Mögliche, sodass ich auf die Nährstoffe komme, die ich brauche, ohne einen allergischen Schock zu bekommen. Und für unsere Kohorte gibt es 5% auf das gesamte Sortiment von Koro, nämlich mit dem Code TRASH. T-R-A-S-H, alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Zurückzuweisen.
Beziehungsweise sie hat ja ganz kluge Strategien auch angewandt, einfach Rückfragen zu stellen und zu sagen, hä, wieso, was habe ich denn gesagt? Wieso, nee, ich habe nicht geweint. Also sie hat ja schon eine Art gefunden, die alle maximal in ihrem Skript, das die sich zurechtgelegt hatten, zu verunsichern Und dann hat sie natürlich einfach Treffer gesetzt, von denen man sagt, weiß ich jetzt nicht, ob das richtig war im Sinne von nett. Aber das war halt auf jeden Fall einfach, ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben. Es geht ja dann darum, dass Emma sagt, was hast du mir überhaupt zu sagen? Du bist erst seit 4 Monaten mit deinem Typen zusammen. Was natürlich Gloria an einer ganz, ganz empfindlichen Stelle trifft, weil sie hat ja schon gesagt, dass sie irgendwie 1 Jahr an ihm rumgearbeitet hat in ihrer Situationship. Und genau darauf geht Emma ja dann auch. Also Gloria sagt dann, hä, nein, wir sind seit 4 Monaten erst offiziell zusammen, aber wir sind schon viel länger zusammen. Und da sticht Emma ja rein, ja, weil er davor nicht mal wusste, ob er dich haben will oder nicht. Und das ist natürlich was, was Gloria an ihrem wundesten Punkt trifft. Und wo man in der normalen Diskussion ja auch sagen würde, ey, da kannst du nicht hingehen. Das ist einfach ein absoluter Tiefschlag. Und an der Stelle ist es aber einfach so, dass man sich denkt, okay, Karma. Das sagt ja Emma dann später auch, Karma is a bitch. Ihr hattet vor, diese Beziehung an der Stelle in dieser großen Gruppe so bloßzustellen. Und das, was da jetzt passiert ist, ist halt wirklich einfach nur 1:1 Payback.
Strategisch schon recht klug irgendwie. Aber ich stimme dir zu, dass ich eigentlich in einer normalen Diskussion gesagt hätte, da geht man nicht hin, das ist zu viel. Weil das ist, glaube ich, wirklich Glorias wundester Punkt.
Ja, und das sieht man ja dann direkt auch in der Szene darauf. Also wir sehen halt Emma und Umut, die sich in dieser Situation total gegenseitig verteidigen. Und was ich auch so spannend fand, war ja, dass ein Umut plötzlich für Emma eingetreten ist, indem er gesagt hat, ja, Lusche ist ja wohl gar nicht so ein schlimmes Schimpfwort, was ja eins ist, was sie für ihn verwendet hat. Aber in der Situation, in der die zwei quasi gerade befeuert werden, sind die ein Team. Da ist dann egal, was zwischen denen vorher passiert ist, da halten die an der Stelle dann zusammen. Und genau das versucht ja eine Gloria dann halt auch mit ihrem Micha, dass der dann gerade rauskommt und sie dann sagt, ey, die wollten gerade das hier so und so und hier und da darstellen. Und das ist tatsächlich eine Stelle, wo ich mich im Schnitt gefragt habe, hat er was dazu gesagt und sie haben es rausgeschnitten oder hat er wirklich eiskalt absolut gar nicht darauf reagiert? Aber diese Allianz, die an der Stelle dann gerade oder diesen Teamgeist, den Emma und Umut da haben, versucht sie ja mit Micha direkt zu imitieren und es klappt aber einfach nicht, weil er halt nicht mitspielt und weil er ihr quasi diese Rückendeckung nicht gibt. Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass Gloria auf dieses, er hat nicht mal gewusst, ob er dich haben will oder nicht, reagiert hat mit, ist das gerade dein Ernst? Mädchen, Mädchen. Und wir erinnern uns daran, wie Gloria noch ein paar Folgen zuvor einen Vortrag darüber gehalten hat, wie Mädchen eins der schlimmsten Degradierungen und Schimpfwörter ist und ja ungefähr so ähnlich schlimm wie fick dich. Also das ist auch eine Stelle, finde ich, wo sich sehr enthüllt hat, dass Gloria irgendwie ja quasi versucht, sich jetzt als so eine geläuterte Version ihrer selbst und ich habe diese Erfahrung ja gemacht und ich will euch ja nur helfen, präsentieren will, aber sie, glaube ich, sich erstmal darauf fokussieren sollte, selber an einen Punkt zu kommen, an dem sie irgendwie ihre eigenen Issues geklärt hat, bevor sie anfängt, dabei anderen rumzustochern.
Ja, mich bringt das auch in ein unheimliches Gefühlschaos. Einfach am Anfang, als dann sich Emma so gewehrt hat, war ich so, ja, you go girl, weil das ja einfach so unrecht oder so unfair war, dass Gloria sie so attackiert hat. Und dann nachher in der Sequenz, als sie dann das mit Michael auch versucht und dann der sie so total abblitzen lässt, dachte ich so, oh Gott, eigentlich tut die mir so leid, die arme Maus. Die versucht so an was festzuhalten, was offensichtlich nicht funktioniert. Der will sie so offensichtlich nicht. Irgendwie alle schauen zu, wie er sie eigentlich die ganze Zeit abweist. Das ist schon schwierig.
Absolut, auch gerade diese Szene danach, wo er auf der Couch liegt, also auch als einziger Partner, der sich weigert, mit seiner Partnerin in einem Bett zu liegen und ihr das auch nicht wirklich erklärt im Sinne von, hey, ich kann das besser, wenn ich alleine schlafe oder hier oder da, sondern ja uns da wirklich sehr, sie und uns im Dunkeln lässt über seine Beweggründe und wie sehr er wirklich auf alles, was sie sagt, mit Nichtachtung reagiert. Also er lässt sie ja wirklich am langen Arm verhungern und man fragt sich die ganze Zeit, was machst du eigentlich hier? Was machst du in diesem Sommerhaus? Was machst du in dieser Beziehung? Lass die arme Frau doch einfach gehen. So. Und gleichzeitig weiß man natürlich aber auch, wie Gloria durchaus in der Lage ist zu reagieren, wenn jemand nicht zu ihr ist. Also ich habe das Gefühl, ich frage mich, ob sie überhaupt in der Lage ist, so eine ausgeglichene Beziehung zu führen oder ob sie immer eine Beziehung braucht, in der einer die Oberhand hat. Und in ihrer letzten Beziehung war es halt sie und in ihrer jetzigen Beziehung ist es er. Und das ist ja schon was, wo sie auch immer sagt, ja, mein Freund muss ein richtiger Mann sein und der muss irgendwie hier und da. Und auch dieses, oh, er hat ja die Oberhand oder auch so dieses, oh, im Bett, der nimmt mich einfach, der kann alles mit mir machen. Also ich habe das Gefühl, auch so dieses sehr Devote, was sie da ja hat, das trägt sie ja auch sehr stolz dann wiederum nach außen. So, also da frage ich mich auch, ob überhaupt eine gesunde Beziehung für sie auf Augenhöhe im Moment gerade möglich ist.
Da gehe ich komplett mit, weil was ich immer denke ist, dass das halt so eigentlich zwei Teile von derselben Sache sind, wenn man Beziehungen mit so viel Dominanz und dominiert werden führt. Also dann ist man manchmal, wie du schon gesagt hast, auf dem devoten Ende oder eben auf dem dominanteren Ende. Aber im Grunde ist so die Angst, dominiert zu werden, ja die, die nicht beiseite geschoben werden kann. Und das ist ja auch der Grund, warum man dann andere dominiert. Und das ist eigentlich so ein wahnsinnig angstbehaftetes Skript für Beziehungen. Ich würde ihr echt wünschen, dass sie das lernt, dass sie das loslassen kann und dass eben Beziehungen auf Vertrauensebene funktionieren können und auch für sie funktionieren können. Aber ich glaube, an dem Punkt ist sie einfach nicht.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Gloria so einfach vom einen Extrem ins andere jetzt geschlittert ist. Also von völliger Dominanz zu völliger Unterwürfigkeit. Und manchmal ist das ja so, ne? Manchmal muss man, wenn man das eine Extrem hatte, kurz danach einmal das andere Extrem ausleben, um sich dann vielleicht im besten Fall in der Mitte so einzupendeln. Tatsächlich sehe ich aber schon auch manchmal Leute, die einfach nur von einem Extrem ins andere immer wieder hin und her schwingen, ohne sich jemals so wirklich einzupendeln. Und ich wünsche der Gloria einfach das Erstere, dass das mit dem Micha jetzt einfach ein krasser Ausgleich ist zu dieser Beziehung mit dem Nikola und dass sie jetzt aber hoffentlich in der nahen Zukunft sich irgendwie in der Mitte einpendeln kann und irgendwas findet, was einfach ein gutes Mittelding ist, wo sie halt nicht die andere Person die ganze Zeit dominieren und unterbuttern muss und wo sie aber auch nicht im Gegenzug die ganze Zeit selber dominiert und untergebuttert wird, denn es gibt ja was in der Mitte.
Und gefühlt handelt er ja auch aus einer großen Angst, dass wenn er sie nicht dominiert, dass sie dann diejenige ist, die ihn dominiert. Also er hängt ja auch total an diesem alten Bild von ihr fest im Sinne von, ich habe genau gesehen, wie die ihren Ex-Freund behandelt hat, während den Anfängen. Und alles, was für ihn in seinen Augen in irgendeiner Weise in diese Richtung geht, erstickt er im Keim. Und er hat ja wirklich das Gefühl, so wenn er ihr den kleinen Finger gibt, dann nimmt sie die ganze Hand, also lässt er sie lieber gleich komplett auf Distanz, bevor sich irgendwie so eine Dynamik einpendelt.
Mir fällt da auch immer wieder ein, dass die Gloria, glaube ich, habe ich mal so am Rande mitgekriegt, viel über männliche und weibliche Energie auf ihrem Instagram-Kanal auch gesprochen hat und dass sie halt beim Nico die ganze Zeit in ihrer männlichen Energie war und dass sie jetzt endlich zu ihrer femininen Energie finden will. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was wir von diesem ganzen Thema von femininer und männlicher Energie halten. Ich glaube,
finden
das ist
wir
einfach
super. Finden wir total gut. Aber nichts
finden wir riesig.
Ja.
Das ist ein riesiger Unsinn.
Ja,
natürlich.
Absolut.
Und ich finde, die Gloria ist ein perfektes Beispiel auch, was so diese ganze Idee von, es gibt halt entweder nur feminine Energie oder nur männliche Energie, was das mit einem machen kann. Ne? Weil ich glaube, dass die Gloria halt das Gefühl hat, okay, ich kann entweder nur in meiner femininen Energie sein, wo ich mich total unterbuttern lasse, oder in meiner männlichen Energie, wo ich jemand anderen unterbutter. Dabei haben wir ja alle in uns im besten Fall diese stereotypisch männlichen Anteile und stereotypisch weiblichen Anteile, die wir in uns halt verbinden können und wo wir halt beide Energien, okay, ich möchte das jetzt nicht Energien nennen, aber wo wir beide Teile in uns vereinen können in einer Person und dann halt auch einfach ausgeglichen sind. Es gibt nicht nur das eine oder das andere.
Und ich glaube, dass er da eben genauso drin verhaftet ist. Also ich habe das Gefühl, in dem Moment, es gibt da auch so eine Szene, da setzt sie ihm irgendwie die Cappy andersrum auf und er ist so nach dem Motto, oh, das sieht besser aus und er ist direkt so, ah nee, geh weg, lass mich in Ruhe, so, weil wer den Wünschen einer Frau nachgibt, der, also ich habe das Gefühl, dass auch in ihm da so eine ganz große Angst ist, nicht männlich genug zu sein. Und er eigentlich aus dieser Unsicherheit heraus so kalt und gefühllos handelt.
Die beiden stecken einfach so völlig in diesen starren Geschlechterstereotypen und Geschlechterrollen fest, ne? Man hat das Gefühl, das verletzt einfach beide total.
Ja, die merken überhaupt gar nicht, wie schlecht denen das tut. Ich glaube, die nehmen das als gegeben hin und merken nicht, dass das die eigentlich total kaputt macht, als Paar auch.
Ich habe noch eine weitere Theorie. Das ist eine Theorie, die kein bisschen wissenschaftlich ist, aber die ich irgendwann mal für mich aufgestellt habe, weil ich das nicht so richtig verstanden habe, warum Frauen, das ist so ein Satz, der euch bestimmt auch schon mal begegnet ist, wenn Frauen sagen, ja, ein Mann muss auch ein bisschen ein Arschloch sein. Ein Mann muss auch ein bisschen, also dass man sich so quasi nach diesem eher negativen Verhalten sehnt, das ja aber dann letztendlich eine Beziehung total blockiert und zugrunde richtet. Und ich habe mich mal gefragt, ob da Menschen einfach eine partnerschaftliche Ebene mit einer sexuellen verwechseln. Also, dass Leute eigentlich so ein sexuelles Bedürfnis nach Dominanz und Unterworfensein haben. Also eigentlich, was so ein bisschen eher in die BDSM-Richtung geht, dass man da irgendwie so ein bisschen so kinky Fantasien hat. Das sieht man ja auch ganz gut auf TikTok, wo irgendwelche Videos viral gehen, wo Männer dann irgendwie so eine Partnerin so an die Wand drücken und die am Hals festhalten und es hat irgendwie so eine sexuelle Spannung. Und darauf reagieren dann junge Frauen, die das sehen mit, oh ja, so ein Typ will ich auch, der durchgreift. Wo ich mir denke, nee, du brauchst keinen Typen, der durchgreift in einer Beziehung oder der dir sagt, was du machen sollst oder irgendwelche weirden Regeln aufstellt. Du brauchst einfach vielleicht einen Partner auf Augenhöhe, mit dem du deine kinky Fantasien ausleben kannst. Also wo ich mich manchmal frage, ob Leute dadurch, dass sie sich vielleicht sexuell zu einem gewissen Verhalten oder zu gewissen Fantasien angezogen fühlen, sich das dann aber nicht eingestehen wollen, weil das ja irgendwie so Sexualität ist ja dann doch wieder auch so schambehaftet, dass sie dann sagen, okay, ich möchte so jemanden im Ganzen. Jemand soll allgemein dominant sein, jemand soll allgemein mich einfach schnappen und hier und da und soll auch mal sagen, so, jetzt ist aber auch Schluss, junge Dame. Und ich glaube, dass es deutlich besser funktionieren würde, wenn solche Leute sich einfach nette Partner auf Augenhöhe suchen, die dann aber in der Lage sind, mit denen gemeinsam diese Fantasien umzusetzen. Also das ist ja, I'm gonna die on that hill. Ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele Menschen, die sagen, oh, ich möchte irgendwie so diese Dynamik, dass sie sich eigentlich eine sexuelle Dynamik wünschen, das dann auf ihre partnerschaftliche Dynamik übertragen und dann merken, oh ja, oh, das ist aber gar nicht schön, mit so jemandem dann seine Zeit zu verbringen, der ein bisschen ein Arschloch ist. So, nee, du willst kein Arschloch, du willst jemanden, der im Bett dir gewisse Vorlieben erfüllt. Das ist meine Theorie. Und das ist meine Theorie im Übrigen auch zu Michael und Gloria, weil ja Gloria am Anfang eben auch sagt, oh, der schnappt mich einfach und der kann mit mir machen und der hat sowas von die Oberhand. Und ich frage mich manchmal, ob sie sich das wirklich auf einer partnerschaftlichen Ebene wünscht oder ob das eigentlich was Sexuelles ist.
Ja, also was ich dazu denke, ist, ich weiß nicht genau, ob es was Sexuelles ist. Ich glaube, das kann da auf jeden Fall mit reinspielen. Aber mein Take dazu ist immer so ein bisschen, dass ich glaube, dass es wahnsinnig viel um Verantwortung übernehmen gibt und das ist ja auch dieses beim BDSM, was für viele attraktiv ist, so diese Kontrolle mal abzugeben und mal eben nicht Entscheidungen treffen zu müssen. Und ich glaube, dass das für Frauen deshalb so attraktiv ist oft, weil sie im Alltag viel zu viel Verantwortung tragen und häufig in Situationen hängen, in denen ihre Ehepartner eben nicht auf partnerschaftlicher Ebene erwachsen sind, sondern sich wie Söhne verhalten. Und sie die ganze emotionale Arbeit für die machen müssen, den ganzen Haushalt für den machen müssen. Und dass daher so der Wunsch rührt, irgendwo doch mal die Verantwortung abgeben zu können. Mhm. Und sich das so aufs Bett überträgt. Was ich auch so ein bisschen bei Gloria und Michael, glaube ich, sehen würde, dass sie halt jetzt lange, weil ich meine, man darf ja nicht unterschätzen, wenn man in einer dominierenden Rolle ist, so wie Gloria das wahrscheinlich bei Nico dann war, ist das halt wahnsinnig viel Verantwortung, weil du triffst ja die Entscheidungen und der andere Part ist immer passiv und man lässt einfach alles mit sich machen. Das ist anstrengend und dass das eigentlich so ein Wunsch ist von, ich möchte das nicht immer machen müssen und dass aber eigentlich alle sich, das ist mein, oder das denke ich einfach, dass sich eigentlich alle Beziehungen auf Augenhöhe mit gesunden Grenzen wünschen würden oder dass alle die Erfahrung machen würden, dass das eigentlich uns allen am besten tut, wo wir eben mal Entscheidungen treffen und mal andere Personen Entscheidungen treffen, aber das eben auf Augenhöhe.
Sehe ich ähnlich. Ich habe mich auch schon oft gefragt, ob dieses, weil man ja oft hört, dass Frauen sagen, ich stehe auf Arschlöcher oder ich möchte jemanden, der zumindest ein bisschen ein Arschloch ist, dass das, glaube ich, vor allem daraus rührt, dass man sagt, ich möchte jemanden, der sich um sich selber kümmert. Und das ist ja schon auch, was wir mit Arschlöchern assoziieren, ne? Dass sie sich nehmen, was sie wollen. Wir müssen nicht erraten, was sie sich wünschen, sondern die kümmern sich um sich selber und die machen halt einfach ihr Ding. Und dass das attraktiv ist, weil Frauen sich tatsächlich ja einfach viel zu oft um andere kümmern müssen, viel zu oft Pläne machen müssen, die ganze Mental Load für die Beziehung übernehmen müssen, und die so einen Wunsch danach haben, okay, ich möchte gerne jemanden haben, der sich halt auch um sich selber kümmert. Und dass wir das fälschlicherweise als Arschloch labeln.
Ja, das ist spannend. Das kann total sein.
Vielleicht ist auch einfach eine Kombination aus beiden, ne? Was du gesagt hast und was Franzi gesagt hat, das schließt sich ja nicht unbedingt aus.
Nee, voll nicht. Und das kann sich ja dann auch, was ich gesagt habe, im Bett widerspiegeln.
Ja, und es kommt aber dann natürlich auch wieder das dazu, was auch zum Beispiel in dieser Diskussion zwischen Emma und Umut und Gloria aufgeworfen wird, dieses, du bist total anders jetzt, weil du halt Angst vor ihm hast. Und dann sagt sie, nee, ich habe keine Angst vor ihm, wo ich mir dann auch in dem Moment dachte, nee, ich glaube nicht, dass du Angst vor ihm hast. So im Sinne von, der tut dir was. Aber ich glaube, dass du eine absolute Angst hast, ihn zu verlieren. Also, dass da eine totale Verlustangst und dadurch natürlich eine emotionale Abhängigkeit herrscht, weil permanent dieses Damoklesschwert über ihr schwebt. Er könnte sie jederzeit fallen lassen. Bei jedem kleinen Fehler, es könnte jederzeit vorbei sein. Und das ist natürlich auch einfach überhaupt keine vertrauensvolle Basis für eine Beziehung.
Total. Aber ich finde auch, dass diese Arschloch-Theorie generell auch einfach das so, wenn man das auf Gloria anwenden würde, würde das einfach total Sinn machen, ne? Dass die gerade jetzt sich nach jemandem sehnt, der, wir nennen es jetzt halt auch einfach mal, ein Arschloch ist, der sich um sich selber kümmert, der sich um seine eigenen Bedürfnisse kümmert, weil man ja bei Nico das Gefühl hatte, dass sie sich einfach um alles kümmern musste, ne? Dass sie sich um alles kümmern musste, dass der Nico sich um gar nicht selber gekümmert hat und dass sie jetzt vielleicht einfach, ja, auf der Suche ist nach jemandem, mit dem sie sich einfach so diese ganze mentale Beziehungsarbeit teilen kann und der auch für sich selber verantwortlich ist.
Naja, und es stimmt, er übernimmt schon ein Stück weit Verantwortung über sich, aber halt für niemanden sonst. Also okay. Er ist halt nicht bereit, ihre Gefühle oder alles, was für sie wichtig ist, in irgendeiner Weise into account zu nehmen. Und das ist halt was, wo ich aus persönlicher Erfahrung tatsächlich einfach sagen kann, sucht euch ein Leben. Also mein Freund ist zum Beispiel einfach jemand, wo wirklich, also der glaube ich, vor unserer Beziehung häufig gefriendzoned wurde, weil halt Frauen gesagt haben, der ist zu lieb, das ist irgendwie uninteressant, der hat so gar kein Arschloch oder gar nicht so, das ist überhaupt nicht diese Dominanzgeschichte oder so, sondern es ist einfach nur ein wirklich richtig cooler, lieber Typ. Und da hast du aber viel mehr die Wahrscheinlichkeit, dass der sich auch um dich kümmert oder sich um ja deine Angelegenheiten befasst und nicht nur um seine eigenen. Also da ist es dann vielleicht wichtig, sich eher einen Partner zu suchen, der bereit ist, Verantwortung für sich zu übernehmen, der sich um seinen eigenen Scheiß kümmert, der aber eben auch so viel Empathie besitzt, sich mit dir und deinen Gefühlen auseinanderzusetzen und auch deinen Bedürfnissen. Und da wären wir dann wieder beim Thema Bett. So, ich kann euch versprechen, es ist auch beides möglich. Man kann auch einen sehr, sehr lieben Partner haben und mit dem sehr, sehr guten Sex haben. Das wollte ich jetzt kurz nochmal einbringen. Habe ich von einer Freundin gehört.
Vielen Dank für das offene Schlusswort von deiner Freundin. Zum Thema Gloria und Michael. Gott, ich könnte über dieses, wieso stehen Frauen vielleicht vermeintlich auf Arschlöcher? Da müssen wir mal eine Special-Folge zu machen.
Special-Folge, Dina, ich wollte es doch sagen, jetzt sagst du es als erstes. Wir brauchen eine Special-Folge.
Wir brauchen dazu eine Special-Folge. Denn wir haben noch viel auf unserem Programm stehen.
Können wir bitte nochmal darüber reden, wie peinlich es auch ist, dass Theresia im Anschluss diesen Heulanfall kriegt, weil sie ja so enttäuscht davon ist, dass Sam nicht in ihrem Dreier-Mobbing-Gespann mitgemacht hat, sondern sich noch rechtzeitig rausgezogen hat. Also es tat mir natürlich auf eine Art leid, sie da weinen zu sehen, weil sie, glaube ich, einfach wirklich am Ende mit den Nerven war und das, glaube ich, so eine Situation im Sommerhaus auch einfach mit dir macht. Und wenn eine Frau aus vollstem, tiefsten Herzen weint, so, da geht natürlich auch meine Empathie nicht flöten. Aber auf einer ganz pragmatischen Ebene hat sie sich natürlich einfach komplett dabei allein gelassen gefühlt, Umut und Emma ein weiteres Mal in die Enge zu treiben. Und auch das war natürlich so ein Moment, wo man sich dachte, ach Maus, Karma.
Ich hole euch nochmal alle eben ab. Und zwar diese ganze Situation um Gloria versus Emma versus Umut, die schlägt riesige Wellen. Nicht nur dann zu Gloria und Michael, sondern auch noch zu Sam und Theresia. Und als kurzer Hintergrund, die Theresia, die ist ganz enttäuscht, dass der Sam in diesem Gespräch mit der Emma nicht, so wie abgesprochen, mitgemacht hat, sondern sich einfach dann am Ende doch rausgehalten hat und nur daneben saß. Und die Theresia, die ist da erst sehr wütend, dann weint sie und dann eskaliert es völlig. Ida, du hast schon gesagt, du kannst das nicht so richtig verstehen oder du findest das ein bisschen eine extreme Reaktion.
Also ich glaube, auf ihrer Ebene, aus ihrer Perspektive kann ich es total verstehen. Die haben da zu dritt einen Plan gemacht. Das war die Absprache. Sie hat ja schon vorher gesagt, ich habe Trust-Issues hier drin, weil du wirst natürlich auch paranoid und fängst halt auch an mit Leuten zu misstrauen, die vorher deine Freunde waren. Und sie führt mit ihm extra vorher nochmal dieses Gespräch und sagt, kann ich dir vertrauen? Guck mir in die Augen, kann ich dir vertrauen? Und er sagt, ja, Schatz, natürlich, du kannst mir vertrauen. Und das wird dann quasi an ihrer Stelle als Beweis genommen. Er hat sie allein gelassen, er hat sie alleine ins Messer laufen lassen und hat sich da dann sehr fein rausgehalten. Was er im Übrigen die ganze Staffel schon macht. Also ich habe das Gefühl, Sam sitzt immer daneben und zündelt so ein bisschen Feuer und zieht sich dann raus, wenn es ernst wird. Insofern ist er da seiner Linie auch weiterhin treu geblieben. Das sieht sie dann als Anlass, um zu sagen, ja, das ist der Beweis, ich kann ihm nämlich nicht vertrauen, bricht natürlich völlig zusammen, was ich auch absolut auf ihrer Ebene verstehen kann. Im Gesamtkontext ist es natürlich aber einfach nur wahnsinnig lustig, dass sie sich jetzt gerade darüber aufregt, dass ihr Freund ihr nicht geholfen hat, die zwei anderen zu mobben und weiter auszugrenzen. So, buhu. Das tut mir aber so wahnsinnig leid.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also sie tat mir da schon leid. Ich glaube, weil die Emotionen so groß waren, dass ich wirklich den Schmerz so ganz doll gespürt habe. Ich gehe aber mit bei dem, dass es halt, also das, was sie von ihm verlangt hat, einfach auch nichts ist, was man verlangen sollte. Was ich halt vor allen Dingen gedacht habe, ist, dass die Wunde der Zurückweisung, glaube ich, bei ihr doch tiefer sitzt, als nur diese Situation mit dem Sam jetzt hergegeben hätte. Also das war schon stark dafür, dass, ja, so wie du das eben gesagt hast, er ihr halt einfach nicht geholfen hat, jemanden zu mobben. Da war die emotionale Reaktion auf jeden Fall zu groß für das, was da tatsächlich passiert ist. Im Sinne von, ich glaube, da steckt was anderes noch hinter.
Also ich konnte mich da eigentlich relativ gut reinversetzen. Denn wenn ich mir versuche vorzustellen, ich bin in so einem Sommerhaus eingesperrt und man beobachtet ja, wie sich für die Leute das Blatt dreht. Die hat ja mitgekriegt, wie auf einmal der Raul eher so dieser Rudelanführer quasi war oder dieser Allianzanführer, dass der jetzt auf einmal alle dem Messer in den Rücken rammen, dass man da ein bisschen paranoid wird und überfordert wird von dem Gedanken, wem kann ich überhaupt noch trauen, kann ich schon irgendwie verstehen. Und dass man das dann einfach alles so über einem zusammenbricht, sehe ich irgendwie. Ich fand das gar nicht so abwegig, wenn ich ganz ehrlich bin. Was mich am meisten überrascht hat, war, dass der Stefan sich ja dann total da einmischt. Ne? Der ist ja dann völlig angezündet, der geht dann dazwischen und er sagt einige sehr spannende Sachen. Ich habe mir ein paar Zitate aufgeschrieben. Nämlich sagt der Stefan dann, man muss doch mal diese komische Freundschaft hier demaskieren. Er sagt zum Sam, wenn du nicht tust, was du versprichst, dann bist du eine falsche Bitch. Du benutzt die Theresia und generell, der rastet einfach völlig aus und dreht völlig frei.
Na, zumal ja auch über ihren Kopf hinweg. Also das ist ja so absurd, dass das ja vollkommen getrennt voneinander funktioniert. Also dass Theresia sich ja mit Sam hinsetzt und sagt, okay, komm, wir klären das jetzt. Und irgendwie sind die dann, haben schon eine Übereinkunft. Und er kommt aber von seinem Film nicht runter und macht sich einen Konflikt zu eigen, der ja auf eine Art gar nicht seiner ist. Also es ist so ein bisschen, vielleicht kommt es auch aufgrund des Altersunterschieds, der mir schon nur so minimal gut in die privatpersönlich passt, aber dass es ja wirklich so ist, als würde er da gerade für seine kleine Tochter irgendwie eintreten und sagen, du hörst jetzt auf, du bist nicht der richtige Umgang für meine kleine Mausi. Also so kommt mir das ein bisschen rüber.
Bin ich total bei dir und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass der Sam dem Stefan vielleicht schon länger ein Dorn im Auge war und dass das jetzt ein perfekter Anlass für den war und auch was ihr gerade schon gesagt habt, das ist so, wie der jetzt reagiert, steht für mich total im Widerspruch, wie der noch vor ein paar Folgen reagiert hat und wo er davor gesagt hat, er würde sich in Streits nicht einmischen, die Theresia hat und dass die Theresia selber entscheiden kann, mit wem sie irgendwie was zu tun haben will oder nicht. Das war zumindest in dieser Situation, es gab doch diesen Streit mit Umut kurz vor dieser vermeintlichen Messeraktion mit Sam, wo er ganz anders reagiert hat, wo er ganz klar gesagt hat, nee, ich bin hier auch Feminist, oder er hat es nicht explizit gesagt, aber wo man dachte, okay, ich bin Feminist und ich finde nicht, dass ich über die Theresia so hinweg Sachen entscheiden oder bewerten sollte. Die kann das alles ganz toll alleine. Und davon ist hier überhaupt nichts mehr übrig.
Ja, und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, dass diese Aussage am Anfang mit, oder die ja so ein bisschen impliziert hat, die sind hier alle Trash und wir sind quasi die intellektuellen Leute, denen das alles nichts anhaben kann. Ich glaube, das ist halt, das zeigt sich jetzt, dass das eine ganz große Fehleinschätzung war. Und ich glaube, dass es bei jedem eine Fehleinschätzung ist, weil diese Situation da im Sommerhaus ist, glaube ich, so krass, dass es keinen Menschen gibt, vor dem das Halt macht. Also vor dem, der vor dieser Extremsituation nicht einknickt und dem dann irgendwann die Hutschnur platzt und der dann sich plötzlich auf eine Art verhält, die ihm vielleicht im normalen Leben so nicht passieren würde. Und deswegen ist es natürlich so vermessen, am Anfang quasi zu sagen, mit solchen Leuten haben wir hier nichts zu tun, wir sind besser als das. Weil sich spätestens im Verlauf der ganzen Geschichte zeigt, nee, seid ihr nicht.
Mhm.
Das ist schön, weil wir am Ende halt, gerade bei Emotionen und so, da spielt halt Bildung sowas von null ein. Und wir sind, da sind halt doch alle irgendwie gleich. Was ja irgendwie auch wunderschön ist.
Also ich muss sagen, in dieser Folge beim Stefan haben für mich so richtig die Alarmglocken geschrillt, weil ich das schon schwierig finde, wenn Partner die Freundschaften von ihrer Partnerin so offensichtlich schlecht reden und so dazwischen gehen. Und das passiert ja hier, finde ich, dass er die Freundschaft zu Sam so schlecht redet, dass er da so dazwischen geht, sich so heftig da einmischt. Weil ich mich da direkt fragen würde, was ist so da der Hintergrund? Und weil ich direkt Angst hätte, dass es so der erste Schritt zu einer Isolation ist. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht so ist. Aber mir hat das schon ein bisschen Angst gemacht, diese Situation. Wie ging es euch da?
Ich fand es halt vor allen Dingen spannend, wie sie darauf reagiert hat. Also, dass sie dann quasi nicht, also sie hatte zwar schon den Moment zu sagen, ach Stefan, oh nee, oh lass doch. Aber ich hatte das Gefühl, dass wenn das erste Mal passiert wäre, sie vielleicht deutlich überraschter davon gewesen wäre oder deutlich mehr protestiert hätte. Also ich glaube, wenn mein Partner an meiner Stelle plötzlich anfangen würde, sich mit meinen Freunden anzulegen und irgendwie für mich quasi in die Bresche zu springen oder der Meinung ist, da irgendwelche Sachen für mich auszutragen, während ich noch nicht mal dabei bin. Ich glaube, dass ich da viel mehr dazwischen gehen würde und sagen würde, ja, jetzt hör mal kurz auf. Lass uns jetzt mal kurz überhaupt wieder connecten und wieder miteinander reden. Und dann schauen wir weiter, ob du dich weiter mit dem da streiten willst. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie da fast so ein bisschen drauf reagiert hat, so, ach ja, wenn er in dem Film drin ist, dann kann man eh nichts mehr machen. Och Mann, ärgerlich. Was ich da jetzt gerade wieder so, also als wäre so eine Naturgewalt. Als könnte man da jetzt gerade nicht mehr eingreifen, als müsste man da jetzt einfach abwarten, bis es vorbei ist. Und das war eigentlich der Aspekt, den ich daran so spannend fand, dass ich mir dann plötzlich dachte, okay, kennst du die Situation schon oder womit haben wir es hier zu tun? Ist jetzt natürlich aber auch nur eine Vermutung.
Ja, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass der Sam dem einfach schon länger ein Dorn im Auge war und dass das für ihn eigentlich das Hauptmotiv hinter diesem Einschreiten war und gar nicht so, dass er Theresia jetzt so unbedingt bevormunden wollte, sondern eher, dass sich dann Wut auf den Sam angestaut hat, weil er so gar nichts mit dem anfangen kann. Und es ist natürlich schon so, dass der Sam wirklich da eine schlaue Strategie fährt, die auch einfach funktioniert. Und ich glaube, das hat der Stefan durchblickt. Ja, mein Eindruck war eher, dass das Motiv war. Aber ich finde es auch voll wichtig, was ihr hier noch mit einbringt, mit dem, dass es halt auch eine Bevormundung von ihr ist, weil ich erinnere mich auch an die Szenen, dass sie halt eigentlich sehr klar gesagt hat, dass sie das nicht möchte.
Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ich auch.
Sollen wir zur Nominierung kommen?
Unbedingt.
Ich würde sagen, die Nominierung, die war wild wie immer. Umut hat gesungen, Emma hat gesungen, jemand hat Hundeleckerlis geworfen und am Ende trifft's Raul und Vanessa.
Der beste Plot-Twist ist, den man sich hätte ausdenken können.
Ja,
was
denn am Anfang
einfach absolut genial ist.
Völlig. Und ich habe das Gefühl, am Anfang jeder Folge denkt man sich, diesmal trifft es jetzt Umut und Emma, die können sich nicht mehr da rauswinden. Und dann schaffen sie es doch irgendwie wieder.
Ja, vor allen Dingen, weil Umut ja diesmal wirklich diese ganz großen Geschütze aufgefahren hat. Also ich glaube, diese ganze Rede hat da gefühlt 20 Minuten gedauert. Dieses Auf- und Ablaufen und mit jeder Person irgendwie einmal abrechnen. Also es war schon sehr dramatisch und auch sehr groß und auch ein bisschen doll. Und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, dass alles, was er gesagt hat, dachte ich mir so, ja, fühle ich. Ja, stimmt auch einfach. Also es vielleicht auch gar nicht so falsch. Ich fand es sehr, sehr krass, wie die ja vorher wirklich einen genauen Plan gemacht hatten und genau gesagt hatten, okay, also du wählst O und du wählst U, was ja schon die bescheuertsten Codenamen überhaupt sind, weil man ja genau weiß, dass Oliver mit O und Umut mit U anfängt. Also das wäre eine ganz komische Nummer. Aber gefühlt hatten sie ja alle miteinander genau einen Plan besprochen, um dann quasi jeder einzeln dagegen zu verstoßen. Das fand ich halt so krass, weil eine Alessia und ein Jan, die, glaube ich, zugesagt hatten, entweder Oliver oder Umo zu wählen, auf Raul und Vanessa gegangen sind. Ein Sam und ein Raffi sind total überraschend auf Raul und Vanessa gegangen, die wiederum ja aber total überraschend auf Sam und Raffi gegangen sind und selber gar nicht Oliver oder Umut gewählt haben. Also das war ja so eine wilde Geschichte, dass daher auch irgendwie durch den Raum flog. Wir haben euch vertraut und Messer im Rücken und im nächsten Moment kommt wieder die nächste Nominierung und man denkt, ja, aber ihr doch auch. Also gefühlt haben sich wirklich da diese ganze Allianz gegenseitig das Messer in den Rücken gestochen. Also das war so eine absolut wilde Geschichte, wo man auch sich, ich glaube, die einzigen, die sich an den Plan gehalten haben, waren Gloria und Michael. Und ansonsten hat wirklich jeder Einzelne den anderen verraten. Und das, also, das ist wirklich so, so absolut wild. Und da merkt man halt auch, wie dieses Ganze mit, ah, wir müssen eine Allianz bilden. Also ich habe das Gefühl, dass sich das durch jegliche Trash-TV-Formate zieht seit geraumer Zeit, dass man immer sofort eine Gruppe finden muss, mit der man irgendwie bis zu dieser Nominierung und hier und da. Und das war wirklich ein absolut grandioses Finale davon, dass das einfach nicht funktioniert. Und dass das so absolut nach hinten losgehen kann. Und die Gewinner am Ende sind an der Stelle wieder einmal Emma und Umut.
Herzlichen Glückwunsch an die. Ich feiere das.
Und ich finde, das zeigt auch sehr gut, dass die Wut, die vielleicht vorher gegen Tessa und Jakob gerichtet wurde, auch gar nicht so sehr mit denen zu tun hatte. Also ich will da jetzt gar nicht mehr so genau drauf eingehen, weil das habt ihr in eurer vorigen Folge wahnsinnig gut aufgedröselt, wer da mit wem und wie und was und Mobbing. Aber ich finde, es hat sich sehr gut gezeigt, dass nur der eine Sündenbock verloren gehen musste, damit diese ganze Gruppe aufeinander losgeht und auch teilweise die Menschen in ihren Beziehungen aufeinander losgehen. Also eine Alessia, die in der vorigen Folge noch auf Tessa losgegangen ist, hat ja keine 5 Minuten gebraucht, um in der nächsten Folge auf ihren Partner loszugehen und in der nächsten Folge dann jetzt offenbar wieder auf Raul und Vanessa. Also ich finde, das zeigt nochmal ganz gut, dass Tessa und Jakob wirklich nur ein Blitzableiter waren und ein sehr, sehr dankbarer Sündenbock, auf den sich alle einigen konnten. Und in dem Moment, wo das wegfällt, ist einfach sofort Chaos.
Ein gemeinsames Feindbild, das schweißt einfach zusammen, ne? Ich glaube, fast nichts schweißt so sehr zusammen wie ein gemeinsames Feindbild.
Und ich glaube tatsächlich, also jetzt bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich mich frage, ob Emma und Umut das Ding gewinnen. Weil die ja wirklich so grandios schlecht in den Spielen sind, dass ich es mir fast nicht vorstellen kann. Aber an dem Punkt frage ich mich wirklich, wer es sonst machen soll.
Könnte natürlich noch das neue Paar sein, was jetzt in der nächsten Folge dazukommt. Ich weiß schon, wer es ist.
Wer ist es?
Es sind Lorik und Denise.
Ah. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass eins von den Neuankömmlingen, also Olli und Jill können es werden und Lorik und Denise könnten es eventuell auch werden. Es bleibt spannend. Aber auf jeden Fall werden es schon mal nicht gespannt. Raul und Vanessa. Und ich glaube, das waren am Anfang die Favoriten. Also ich glaube, das waren ja nach den ersten Spielen diejenigen, wo man dachte, boah, die machen das Ding. Und da würde ich sagen, das hat nicht so gut funktioniert.
Die Vanessa war ja auch wirklich krass gut in den Spielen. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Maschine.
Wirklich. Und er war aber so grandios schlecht da drin. Also die hat das echt fast alleine gemacht.
Ich glaube auch, dass er sich damit keinen Gefallen getan hat. Und ich glaube, dass gerade so Schauspieler häufig in diese Formate kommen und denken, naja, ich habe ja einen richtigen Beruf. Das sind ja alles hier nur so Trash-TV-Mäuse. Ich bin ja die intellektuelle Person. Ich habe den richtigen Beruf, einen richtigen ernstzunehmenden Beruf und ich zeige den jetzt mal, wie da irgendwie der Hase läuft. Das sieht man immer wieder, gerade mit diesen so Soap-Darstellern. Habe ich das Gefühl, haben wir in mehreren Formaten jetzt schon beobachten können und meistens scheitert es grandios. Weil man vorher sich einfach die nur aus ihrer Rolle kannte und sich dachte, oh, voll der liebe Typ. Und dann nehmen die an so einem Format teil und man denkt sich so, wow, du hättest deinen Charakter mal lieber geheim gehalten.
Bin ich bei dir. Die kommen so richtig von so Schwiegermutters Liebling, fallen die dann so richtig tief. Und ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall der Raul in dieser Folge. Aber wir haben ja auch noch 4 Folgen, in denen kann ja auch noch viel passieren. Vielleicht kristallisiert sich jemand anderes als absoluter Unsympathieträger noch heraus und dann gerät der Raul schon wieder in Vergessenheit. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als Antonia und Patrick gewonnen haben, die wurden auch erst in den letzten Folgen so richtig unangenehm. Ne? Davor hat man so ein paar kleine Blitzer gesehen, dass es nicht so gut lief. Und das waren, glaube ich, tatsächlich eher so die letzten 4 Folgen, wo es mit denen so richtig tief nach unten ging. Also ich glaube, ich würde sagen, da ist noch alles offen für den Unsympathen der Staffel. Oder die Unsympathin. Ida, ich bin so froh, Wir sind beide so froh, dass du da warst. Das war richtig spannend. Vielen, vielen Dank.
Jederzeit gerne wieder.
Ich freue mich sehr drauf. Wir verlinken euch auf jeden Fall Idas Instagram-Account, auch in den Shownotes. Ihr solltet auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ich habe vorhin noch mal dein lustiges Tierarzt-Reel gesehen.
Warum geht's denn da?
Es ist, dann solltest du mal auf Idas Instagram-Profil gucken. Ich habe sehr gelacht. Ich liebe alles daran. Also guckt auf jeden Fall mal bei der Ida vorbei für lustige Sachen, für Feminismus, für Body Positivity, für Aktivismus. Und vielleicht änderst du schon bald wieder das nächste sexistische Gesetz.
Es ist eine bunte Tüte. Es ist eine bunte Tüte. Schaut sehr, sehr gerne mal vorbei. Und ab und zu zeige ich auch meinen Hund. Das ist eigentlich das Wichtigste. Kommt vorbei, wenn ihr meinen Hund sehen wollt.
Damit verabschieden wir uns und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.